Folge 161, liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres lieben Tennis-Podcasts. Mir gegenüber virtuell sitzt wie immer der liebe Daniel Wally Masur. Grüße dich nach Hause.
Hallo Yannick, freue mich auf die Folge. Viele spezielle Themen, ein ganz spezielles Thema aus Shanghai, was glaube ich alle gerade natürlich über Social Media mitbekommen, aber auch Thema war auf den Trainingsplätzen dieser Welt natürlich. Und ja, bin gespannt auf unsere Einordnung, was wir dazu zu sagen haben. Bringt auf jeden Fall was mit sich, die Folge.
Ja, sicher. Also eine ganz spezielle Woche auf jeden Fall in der Welt des Profi-Tennis, die wir da erlebt haben, die nicht jede Woche vorkommt, wenn überhaupt. Ich weiß gar nicht, die Statistiken belegen ja, dass es die größte Überraschung war auf dem Niveau, ob das überhaupt schon mal vorkam. Wir sprechen natürlich von Valentin Vachero, dem Monegassen, der völlig überraschend aus der Qualifikation das Masters 1000 in Shanghai gewonnen hat. Und wir fühlen es natürlich auch ein bisschen als unsere Aufgabe, Wally, das einzuordnen, weil wir natürlich auch ein Tennis-Podcast sind, der das ganz gut fühlt auf jeden Fall, dass ein Spieler, der eigentlich auf der Challenger-Tour zu Hause ist, plötzlich ganz, ganz oben mitmischt, und wollen das heute natürlich einordnen mit einem Spieler, der ebenfalls auf der Challenger-Tour mitmischt, mit dir natürlich. Und wir wissen ja durch unsere zahlreichen Folgen, dass es halt nicht grau und schwarz und weiß ist, sondern die Grautöne meistens siegen. Und wenn jetzt Leute sagen, also es gibt ja dann die Leute, die sagen, ja, schaut mehr Challenger-Tennis, weil das Niveau ist so krass hoch und das war ja nur eine Frage der Zeit, dann ist das vielleicht auch nicht ganz nah an der Wahrheit. Genauso wenig wie die Leute, die jetzt sagen, das ist die größte Sensation in der Geschichte des Profi-Tennis, dass die Nummer 204 so einen Erfolg feiert und unmöglich, weil der kann ja nicht mal richtigen Schläger halten, dann ist das genauso wenig an der Wahrheit, und da wollen wir uns auf jeden Fall rannähern. Da könnt ihr gespannt sein. Wir wollen natürlich ganz kurz über deine Wiederankunft in Deutschland und deine Resozialisierung in Deutschland sprechen, sowohl trainingstechnisch als auch privat, was du auch als nächstes vorhast als Profispieler, und möchten uns auch mit den Damen auseinandersetzen, vor allem mit Coco Gauff, die zurückgeschlagen hat auf der WTA-Tour mit einem wirklich überzeugenden Turniersieg ebenfalls in Asien, und fangen, so wie ihr das gewohnt seid, mit dem privaten Teil an, Wally, den ja auch die Patreons von uns immer interessiert und auch Fragen eingereicht wird. Die Petra hat diesmal nur eine einzige Frage eingereicht, wann dann endlich deine Freundin mal in diesen Podcast zu Gast kommt.
das weiß ich nicht. Wir haben es natürlich insgeheim mal aus Spaß schon ein bisschen drüber gesprochen, aber da muss auf jeden Fall irgendwie schon ein Grund da sein, irgendein Aufhänger, dass man das Ganze auch ja mal cool einbinden könnte. Ist jetzt auf jeden Fall nicht für die nächsten 1-2 Folgen geplant. Ich glaube, so viel kann ich vorwegnehmen, aber vielleicht irgendwann mal in der nahen Zukunft. Ansonsten bin ich natürlich wunderbar hier vom deutschen Herbstwetter wieder empfangen worden, hat natürlich jetzt in der Woche schon 1-2 Mal Glück mit bisschen Sonnenschein zumindest, aber ansonsten war ja die USA, für alle, die letzte Folge gehört haben, auch kein Grund, wieder resozialisiert zu werden, sondern ganz im Gegenteil, ich habe es da ja extrem genossen und bin jetzt einfach wieder in einer 2-wöchigen Trainingsphase, bevor es jetzt am Wochenende nach Hamburg geht zum letzten deutschen Challenger in diesem Jahr. Da startet am Sonntag, den 19. die Qualifikation für mich, und im Anschluss sind noch 3 weitere Turniere geplant dieses Jahr, und dann ist die Saison auch schon wieder durch. Ich habe nicht so einen ganz vollen Kalender, Six Kings nicht gespielt, Laver Cup nicht gespielt, Davis Cup jetzt auch am Ende, kam jetzt auch nicht in Frage, deswegen ja, ist mein Terminkalender nicht zu überfüllt, aber ist noch ein bisschen was drin.
Du bist auch der einzige Tennisprofi, der sich nicht darüber beschwert, dass der Terminkalender der Profis zu voll ist. Ich habe es eben nicht gespoilert bei der Auflistung der Themen, weil ich noch nicht wusste, ob wir da am Ende wirklich zeitlich dazu kommen. Aber wir werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen über diese ja, Scheindiskussion, Scheinproblematik des zu langen Terminkalenders sprechen, auch über den Six Kings Slam in Saudi-Arabien und wie das alles miteinander zusammenhängt. Du hast es angesprochen, wer die Folge 160 noch nicht gehört hat, ich habe mich nochmal komplett reingekniet und auch nochmal reingehört, weil wir eine Stunde privat gesprochen haben und ich auch die HörerInnenzahlen gesehen habe, die sehr, sehr gut waren und wir haben viel Feedback bekommen über unsere Insta-Seite advantage-podcast oder über die Patreon-Seite patreon.com/advantagepodcast, wo ihr uns unterstützen könnt ab dem 2-Euro- Pledge, in dem ihr eigene Fragen einreichen könnt oder dem 5-Euro-Pledge, in dem es einen extra Teil von 15 Minuten gibt pro Folge, wo wir heute ein bisschen über diesen Six Kings Slam noch ein bisschen intensiver sprechen, ob das jetzt tatsächlich Sportwashing ist oder ein Event, was man einfach so tolerieren sollte und alles ist gut und Friede, Freude, Eierkuchen. Da gehen wir dann noch ein bisschen tiefer rein. Und da kam ganz, ganz viel Feedback rein. Und ich muss ehrlich sagen, auch ich habe diese Folge sehr abgefeiert und mir dann auch vielleicht mal überlegt, ob ich irgendwann demnächst mal wieder tennistechnisch auch in die USA reisen werde. Also Wolli, du hast mich auf jeden Fall inspiriert dazu. Und ich habe es dir privat nicht gesagt, ich sag's dir jetzt hiermit on air, live. Ich plane ein paar Tage oder zumindest einen Tag zu deinem nächsten Turnier zu kommen, zum Turnier in Hamburg. Mit als Hauptgrund du natürlich, aber natürlich als deutsches Challenger-Turnier sind ja auch viele Ansprechpartner für mich als freier Journalist und es ist, wie viele wissen, ja auch meine alte Wahlheimat, also kann ich ein paar Fliegen mit einer Klatsche schlagen.
Ja, sehr, sehr schön. Ich glaube, zu dieser Folge, um nochmal auf die Anzahl der reingekommenen Fragen zurückzukommen, ich glaube, du stellst einfach die Insta-Story zu spät rein, es ist zu spontan. Nur die Hardcore-Follower sehen dann irgendwie ein, zwei Stunden vor der Folge, ah, okay, jetzt kann ich noch irgendwie eine Frage stellen und hauen dann noch in die Tasten, weil als ich jetzt gerade nochmal kurz vor der Folge reingeschaut habe, meine ich noch eine Frage mindestens gesehen zu haben, aber da weißt du meistens
also ich habe,
besser Bescheid.
Ich habe jetzt ja noch nicht alle gestellt oder nicht gesagt, wir haben so und so viele Fragen bekommen, aber ich habe...
Doch, du hast gesagt eine Frage.
Nee, nur eine Frage. Dann habe ich mich unklar ausgerückt. Also eine Frage, die ich jetzt im Intro sozusagen schon gestellt habe, weil ich sie ganz lustig fand mit Alina, ja. Weil ich habe Petra dann geantwortet, dass sie niemals in den Podcast kommen wird, weil ich Angst habe, meinen Job zu verlieren. Mit einem Augenzwinkern natürlich. Ja. Aber über Patreon haben wir... zwei Fragen reinbekommen und über Instagram auch nochmal eine. Letzte Woche die aufmerksamen Hörer bzw. die Patreons werden gemerkt haben, dass wir es nur im Patreon-Teil beantwortet haben, weil wir es bei all den Themen tatsächlich fast vergessen hätten. Heute beantworten wir die aber, so wie ihr das gewohnt seid, im normalen Podcast und ich werde die ein bisschen verteilen über die Länge, weil die auch thematisch zu verschiedenen Themen passen und das jetzt gerade eine private Frage war, deswegen habe ich es da reingestellt. Und eigentlich sitze ich hier heute nur, ich sag's dir ganz ehrlich, trocken und ehrlich, um über mein neues Holz zu sprechen im Tischtennis, um meine ersten Erfahrungen, weil tatsächlich ist auch eine Materialfrage zum Tischtennis reingekommen, Wolli. Das heißt, ich habe es geschafft. Tischtennis ist ab sofort fester Bestandteil Amateur-Tischtennis dieses Podcasts. Es kam tatsächlich eine Frage rein, eine Trainingsfrage zu Rückschlägen im Tischtennis.
Ja, ich find's richtig schön, dass wir mal ein Thema aufbauen konnten, wo du Experte bist und ich mich ein bisschen, zurücklehnen kann.
der tat weh. Ja, und zwar, wenn ich jetzt gerade schon angesprochen habe, dann genau. Bringen wir das Thema doch hinter uns. Christian, Patreon Christian, vielen Dank für deine Unterstützung an dieser Stelle, ist auch schon länger dabei. Hat geschrieben, hallo Wolli, hallo Yannick, ich habe im Tischtennis die Erinnerung, dass das Rückschlagtraining meine damalige Spielstärke enorm verbessert hat. Mich würde interessieren, ob du / ihr auch solche Erinnerungen an Trainingsschwerpunkte bzw. Übungen habt, die eure Spielstärke enorm verbessert und welche es waren. Also Wolli, dann sprich doch mal über deine Trainingserfahrung im Tischtennis der Rückschläge. Ja, ich fand er meinte natürlich aufs Profi-Tennis bezogen, das Äquivalent dazu wären ja die Returns, die Aufschlag-Returns als Trainingsschwerpunkt.
Ja, voll. Deswegen fand ich die Frage auch so sensationell, weil das halt eine Sache ist, die meines Erachtens viel zu wenig trainiert wird. Man weiß es, Aufschlag-Return eröffnen jeden Ballwechsel. Und wenn man dann mal hinterfragt, wie viel man wirklich spezifisch Return-Training macht, dann ist die Antwort meistens relativ ernüchternd, weil man einfach zu wenig Zeit und zu wenig Fokus darauf legt. Man spielt dann Punkte, da ist der Return dabei, aber man spielt mehr Vorhand und Rückhand Cross, als man Returns macht. Deswegen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich speziell heute sagen kann, ich habe Returns trainiert, isoliert Returns trainiert. Deswegen kann ich da einen Haken hintermachen. Aber das und Aufschlagtraining sind für mich zwei essentielle Sachen, die ja meine Spielstärke auch angehoben haben und ich sie als sehr, sehr wichtig erachte.
Wenn man Dinge im Profi-Tennis isoliert trainiert, neigt man dann auch dazu, in so einer Trainingseinheit in Anführungszeichen kalt zu werden? Die Problematik habe ich zum Beispiel als ambitionierter Amateurspieler im Tischtennis, wenn ich keine Übungen spiele, wo der Körper in Wallung ist, sondern jetzt zum Beispiel Aufschlagtraining oder ein einzelnes Element trainiere, wo ich nicht so krass in Bewegung bin. Und sowas ist ja, wenn man zum Beispiel den Fokus auf den Rückschlag legt oder auf den Return, ein bisschen der Fall, habe ich vor allem in den kälteren Monaten in den Sporthallen Deutschlands die Problematik, dass ich dann relativ schnell so kalt werde, ne? Hart werde, steif werde.
Ja, voll. Also ist auch immer ein Thema. In unserer Halle ist es zum Glück nicht wirklich kalt, sondern eher warm, aber du hast es angesprochen, speziell im Winter, wo die Hallen dann teilweise nicht so warm sind, ist es eigentlich so, dass wenn man dann angeschwitzt ist, dass man dann auf jeden Fall das T-Shirt irgendwie wechseln muss, weil man auch mit Erkältung und so aufpassen muss. Ist auf jeden Fall ein Thema, aber ja, wie gesagt, so wichtig und ich mache es zum Glück auch gerne, also mich langweilt das auch nicht. Ich kann da wirklich konzentriert bei der Sache bleiben und mache das gerne, diese vielleicht auch für manche Spieler, die kreativer sind, stumpfen Wiederholungen, aber ich finde es extrem wichtig und deswegen, gute Frage von unserem Patreon.
Voll. Wie viele verschiedene Aufschlagvariationen gibt es denn eigentlich auch so auf dem Profi-Tennis-Niveau?
Von oben und von unten.
Komm, ich bin heute nur hops genommen. Nee, ja. Ich meinte tatsächlich, weil wenn wir mal wirklich, das ist ja echt interessant, wenn wir so ein bisschen über die Unterschiede sprechen im Tischtennis, also heißen bestimmte Begriffe ja anders wie im Tennis, ne? Also zum Beispiel der Topspin im Tennis, den gibt es natürlich auch im Tischtennis, der heißt auch Topspin, ne? Aber bei den Aufschlagvariationen gibt es zum Beispiel Seitspin, Seitüberschnitt, Seitunterschnitt oder nur Unterschnitt. Unterschnitt wäre zum Beispiel das Äquivalent Slice, den kannst du ja auch glatter treffen oder mehr über Seite treffen. Und bei den Aufschlägen, ich habe dir das damals ja bei unserem legendären Match am Amurka-Rotenbaum hinter der Tribüne gezeigt. Die meisten ambitionierten Spieler mit einer starken Vorhand stehen ja dann außen und treffen den Ball halt seitlich, weil ich die Frage jetzt auch kurz beantworten will. Und dann kannst du halt den Seitschnitt von dir wegmachen oder zum Körper hin. Das sind schon mal die zwei verschiedenen Seitschnitte. Du kannst den Seitschnitt mit Unterschnitt oder mit Überschnitt oder sogar leer, also tot, ohne Rotation spielen. Du kannst ihn von der Seite spielen, das heißt Tomahawk-Aufschlag. Das macht zum Beispiel Dmitri Ovtcharov als mit einziger Profi relativ unique. Du kannst Rückhandaufschläge machen. Das gibt es ja zum Beispiel nicht im Tennis. Und da auch nochmal mit verschiedenen Variationen, sodass du wirklich, lass mich lügen, 40, 50, 60 verschiedene Variationen hast, allein an Rotation, die du als Rückschläger entschärfen musst. Wie viele verschiedene Schnittarten würdest du sagen, gibt es im Profi-Tennis? Da ist ja eher die Sache, wie du den Ballwurf hast, ne? Die besten Spieler haben ja den gleichen Ballwurf zu verschiedenen Aufschlagvariationen. Das gibt es im Tischtennis natürlich auch, dass die Aufschläge alle gleich aussehen und im letzten Moment das Handgelenk dann anders abgeklappt wird.
Ich bin komplett ausgecheckt bei dem, was du da gerade erzählt hast. Also der einzige Tennisspieler, der sagen wird, genau so mache ich es auch, ist wahrscheinlich Moutet. Der hat auch 50 verschiedene Rückhandaufschläge drauf. Aber ich würde sagen, im Tennis normal halt, naja, Klassiker, du hast einen Slice, du hast einen Kick, du hast einen geraden Aufschlag, kannst mit der Platzierung dann noch ein bisschen variieren und mit dem Tempo. Aber diese ganzen Aufschnitte, die du da gerade genannt hast, ja, gar keine Ahnung. Also
Aber ist
ich
es nicht.
weiß auch, wenn du servieren würdest beim Tischtennis, ich weiß auch, mir würden die Bälle nach links und rechts irgendwo hinspringen.
Ja, es gibt diese legendäre Geschichte hier aus dem Rheingau von meinem Fußballverein. Ich bin vor 4 Jahren wieder hier zurückgezogen. Erstmal temporär, dann dauerhaft und habe mit 4 Freunden wieder zu meinem Heimatverein im Fußball gewechselt. Und ich bin halt kein guter Fußballer. Also, so, ich kann ein bisschen kicken,
Deswegen
aber
bist du Trainer, ne?
ja, aus vielen Gründen. Nee, aber mein Niveau ist wirklich nicht krass und das weiß ich auch und ist alles gut, aber mir macht es wahnsinnig Spaß. Und die jüngeren Jungs, die mich dann kennengelernt haben, haben meine allgemeinen Sportskills anhand meiner Fußballskills bewertet, haben den Fehler gemacht und die kannten auch nicht meine Tischtennis-Historie und dann irgendwie kamen wir halt da drauf, der spielt im Verein. Und dann habe ich halt so gesagt, so, ey, weil die haben sich so ein bisschen lustig gemacht über Tischtennis, habe ich gesagt, die Halle ist neben dem Sportplatz und ich habe den Schlüssel, habe ich gesagt, wir gehen rein, bauen einen Tisch auf, ich mache 10 Aufschläge gegen den Captain der ersten Mannschaft, 10 Aufschläge. Wenn du mehr als 2 auf den Tisch zurückbekommst, nur auf den Tisch zurückbekommst, kriegt die erste Mannschaft 4 Kästen Bier und wenn nicht, dann zahlst du die. Was? Nur auf den Tisch zurück? So ein Quatsch. Safe. Und dann haben wir das nicht am selben Abend, aber halt bald gemacht und er hat genau einen rüberbekommen und auch nur, weil ich ihm gesagt habe, dann beim 9., was er machen muss, in welche Richtung. So, das ist halt schon geisteskrank. Aber du willst mir doch nicht erzählen, dass Profis nicht auch, wenn sie jetzt zum Beispiel den Kick nach außen machen, den Kick nach außen ja auch mit Variationen machen. Also manchmal mit sehr, sehr viel Kick und manchmal ein bisschen seitlicher treffen und manchmal vielleicht ein bisschen weniger Kick reinmachen, um da doch auch die Variation für den Return-Spieler zu erhöhen, oder? Oder
Ja,
ist das jetzt wirklich
also
Quatsch?
erstmal bin ich sehr froh, dass du die vier Kästen Oettinger nicht holen musstest und du so gut serviert hast. Aber das meinte ich ja, du kannst ein bisschen mit der Platzierung, mit dem Tempo spielen, aber grundsätzlich ja, regulierst du auch die Platzierung und das Tempo über die Umdrehung, die du raufgibst, zum Beispiel beim Kick. Deswegen, klar, kannst du ein bisschen variieren, aber es gibt drei grundsätzliche Aufschlagvariationen.
Okay. Jedenfalls, um die Frage zu beantworten, die drehte sich ja nicht um Aufschläge, sondern um Rückschläge, aber genau aufgrund dieser Vielzahl an Aufschlagmöglichkeiten, die es im Tischtennis gibt, ist der Rückschlag schon pervers schwierig, je höher du kommst vom Niveau her und vor allem von den Augen her sehr, sehr schwierig zu lesen. Es gibt die Regel seit 2000, seit 25 Jahren, dass der Ball zu jedem Zeitpunkt ab Beginn des Ballwurfes für den Gegner zu sehen sein muss. Früher durftest du es sogar verdecken, ja? Da war dann die Nichtschlaghand hier vorne davor und hier hast du Geige gespielt praktisch, ja? Und du hast gar nicht gesehen, welche Bewegung du machst und der Ball war auch noch 10 Zentimeter kleiner, 30 Millimeter bis 2000 und es wurden ja auch 5 Aufschläge gemacht am Stück und nicht nur 2 und die Sätze gingen bis 21 und das wurde alles verändert, um mehr Spielfluss, um mehr lange Ballwechsel zu haben im Jahr 2000. Ausgerechnet das Jahr, in dem ich angefangen habe, das heißt, ich habe das gar nicht mehr erlebt. Und da gibt es auch große Diskussionen, sowohl im Amateur- als auch im Profisport. Im Profisport haben die jetzt sogar den Videobeweis eingeführt, nur um zu prüfen, ob ein Aufschlag verboten oder erlaubt ist. Also ob der Ball tatsächlich immer zu sehen ist und auch gerade hochgeworfen wird. Weil es gibt viele Spieler, die werfen den Ball mehr oder minder offensichtlich in den Körper rein, um dann auch noch mehr zu bekommen und so weiter. Zurück auf die Frage zu kommen. So ein isoliertes Rückschlagtraining ist im Tischtennis tatsächlich auch so, dass man sich komplett darauf konzentrieren muss und relativ schwierig zu üben ist, weil man kann jetzt zum Beispiel sagen, ich habe Probleme gegen Seitschnittaufschläge und die übe ich jetzt im Training. Aber jeder Aufschlag auf jedem Niveau ist tatsächlich ein bisschen individuell. Also wenn ich jetzt gegen einen Rechtshänder einen Seitschnittaufschlag mache und dann am Freitag in der Bezirksklasse oder in der Kreisliga ein Punktspiel habe, dann macht der Gegner nicht exakt denselben Aufschlag mit demselben Drall, mit derselben Bewegung und so weiter. Also ist das so isoliert ein bisschen schwer zu üben. Aber wie alles im Sport natürlich, wenn man viel Fokus darauf legt und viel Rückschläge trainiert, hat man auch weniger Probleme bei der Thematik. Und es gibt ein paar Grundfesten, Festungen, auf die man achtet, dass man zum Beispiel den Ball früh nimmt, dass man das Handgelenk stabil macht. Und es gibt auch sehr viele Trainingsvideos, die einem zeigen, bei welcher Schnittrichtung man das Handgelenk in welche Positionierung bringt und so weiter. Und Augen sind tatsächlich ein großes Thema. Es gibt ja diesen Mythos, der aber auch belegt ist, über Timo Boll, der mal einen Sehtest gemacht hat, als er so Anfang 20 war. Und da kam die Sehstärke raus eines Jetfliegers tatsächlich. Und der sogar ernsthaft gesagt hat, und darüber machen wir uns im Verein immer lustig, dass er den Stempel auf dem Ball sieht und daran erkennt, welche Rotation der Ball hat und deswegen so gut variieren kann und so gut die Rückschläge macht. Und kein Amateurspieler dieser Welt und auch die wenigsten Profis sehen den Stempel des Balles. Das könnt ihr mal zu Hause, je nachdem, ob ihr im Verein spielt oder auf einer Gartenplatte, mal ausprobieren, dass der Partner den Aufschlag macht und dann schaut ihr mal, ob ihr den Stempel seht, überhaupt bei einem normalen Topspin-Rollaufschlag. Ja, also genau, das zu der Thematik. Und ich habe tatsächlich gerade auch was gelernt, Wolli, weil ich dachte, es gibt mehr Variationen auch im Aufschlagwesen der Tennisprofis.
Ja, also sonst gibt es halt noch Ass- und Doppelfehler.
So merkt ihr, wie er sich heute, der nimmt mich heute richtig hops die ganze Zeit. Was ist denn los?
So variiere ich gerne, muss ich sagen.
Ich bin voll lieb heute hier so angekommen, habe mich auf meinen Podcast-Partner gefreut, bin richtig empathisch drauf.
Ja gut, wenn du mir solche Fragen stellst.
Nein, das war eine Hörer, genau so, das war eine Hörerfrage. Das war eine Hörerfrage.
Ja, du hast aus dieser einen Hörerfrage hast du 37 weitere gemacht.
Also stellt keine Tischtennisfragen mehr, dann raste ich auch nicht mehr aus ins Detail. Vielleicht mache ich auch einen eigenen Tischtennis-Podcast auf, ohne dich.
Ja, den will ich auf jeden Fall hören, dass ich da ein bisschen mich mit den ganzen Schnittworten auskenne.
Das ist die erste offensichtliche Lüge in anderthalb Jahren, die ich sofort sagen kann. Das ist das Letzte, was du hören würdest, privat. Wir kommen zum Profi-Tennis. Gerüchten zufolge ist das ja ein Profi-Tennis-Podcast und fangen heute mit den Damen an. Hast du ein bisschen von Coco Gauff verfolgen können, die sich ja ein bisschen nach Rückschlägen, vor allem auf der US-Swing-Tour und bei den US Open, ein bisschen neu erfunden hat? Wir hatten hier ja auch mal über den Biomechaniker gesprochen, über die neuen Wege, die sie gehen wollte und dann auch gegangen ist, um ihre Aufschlagbewegung zu stabilisieren. Hast du die Woche ein bisschen verfolgt?
Also ergebnistechnisch habe ich es verfolgt, dass sie in Asien speziell um die Zeit wieder sehr, sehr gut gespielt hat und sich jetzt gegen Ende der Saison möglicherweise der Trainerwechsel auch wieder mal ausgezahlt hat. Ich habe allerdings sehr, sehr wenig sehen können, wenig bis gar nichts. Aber wie gesagt, die Ergebnisse habe ich verfolgen können und ja, sie hat sich natürlich jetzt wieder damit in der absoluten Weltspitze festgespielt. So viel kann man auf jeden Fall festhalten.
Anknüpfend an letzte Woche, wo wir ja auch festgehalten haben, dass Anisimova sie ziemlich auseinandergenommen hat, umgangssprachlich formuliert mit 1 und 2, ist diese Woche in Wuhan sehr, sehr gut gelaufen. Laura Siegemund im Viertelfinale besiegt. Laura Siegemund hat mal wieder Laura Siegemund 2025 Dinge getan und ist im Einzel unter den Top 50 diese Woche gelandet.
Noch höher sogar. Die ist 39.
Ah, gut, dass du sagst, ich hab's gerade mit Eva Lies verwechselt. Die hat nämlich die 44 gepostet. So, und Laura Siegemund hat sich über die 39 gefreut. Danke für die Korrektur. Ja, aber so ein Viertelfinale ist ja mittlerweile Standard bei Laura im dritten, vierten Sommer ihrer Einzelkarriere. Respekt vor dieser Leistung. Gegen Coco Gauff, gegen die sie auch mal ein richtig intensives Match bei den US Open hatte vor 2-3 Jahren, hat sie dann 3-0 verloren und Gauff ist weiter marschiert und hat im Halbfinale Paolini mit 4-3 und Landsfrau Jessica Pegula mit 4-5 nach Hause geschickt und hat, das ist, finde ich, mit am beeindruckendsten, im 9. Hardcourt-Finale ihrer Karriere das 9. Mal gewonnen. Clean. Ja, 9-0 Hardcourt-Finals.
Ja,
das ist beeindruckend. Etwas, was ich immer beeindruckend finde, ja.
Ja, unfassbar. Ich glaube, man denkt da auch gar nicht irgendwie drüber nach. Ich glaube, im Challenger-Doppel habe ich eine ähnliche Bilanz. Irgendwie, weiß nicht, 11 von 13 oder so.
Aber auch krass.
Ja, aber das passiert einfach. Ja, wenn man irgendwie mal anfängt, die Finals zu gewinnen. Man kennt ja eher so das umgekehrte Beispiel von vielen, was dann halt in den Medien auch so thematisiert wird. Ja, der hat schon 4 Finals verloren, das ist jetzt das 5. Finale, wieder kein Titel. Aber mir ist das, deswegen kenne ich die Zahl auch gar nicht so genau, nicht so bewusst. Und du hast, glaube ich, einfach dann immer natürlich ein gutes Gefühl, wenn du in Finale gehst. Aber nicht so sehr, weil du darüber nachdenkst, dass du noch gar keins verloren hast, sondern ich glaube, das bringt dann einfach so der Spielstil und die Art deines Spielercharakters mit sich, dass man halt jemand ist, der, wenn er eine gute Woche hat oder jetzt wie sie in dem Fall, dass sie dann halt auch so gut ist, dieses Turnier zu gewinnen. Weißt du, was ich meine?
Mhm, voll. Ich wollte schon fast, also jetzt sage ich nichts mehr zu, ich wollte schon reinspringen und dich korrigieren und sagen, nee, das passiert nicht einfach so. Man spielt dann schon auch gut doppelt, gerade so mit verschiedenen Partnern, aber das, was du jetzt gesagt hast, verstehe ich zu 100%. Ja, der Punkt, der mich bei Coco Gauff immer sehr fasziniert, und ich glaube, wir haben ihn auch nach den French Open angesprochen, ist, dass sie immer hungrig ist auf Veränderung, nicht nur in ihrem Team, mit dem Biomechaniker jetzt, sie hat ja schon öfter an Stellschrauben gedreht in ihrem Team, und nicht jeder ist ja bereit dazu, so aus dieser Wohlfühlzone rauszukommen. Und tatsächlich hat sie auch sehr hohe Hochs, aber auch auf ihrem Niveau sehr hohe Tiefs, wo man manchmal Einzel sieht, wo der Aufschlag und die Vorhand wirklich am Wackeln sind. Wie gesagt, ne, alles auf dem Niveau formuliert. Und da gibt's dann auch Kritiker, die sagen, ja, die versucht zu viel rum und sie sollte vielleicht erstmal ihre Baustellen schließen und diese Konstanz bringen. Aber die Zahlen sprechen ja für sich, ja. Also jetzt nach den etwas schwächeren Turnieren, die ich angesprochen habe, rund um die US Open, hat sie jetzt im China Swing 22-3 gespielt. Ich habe eben selbst noch von einer schwächeren Woche und dieser glatten Niederlage gesprochen. Letzte Woche gegen Anisimova, ja, sie steht einfach 22-3 da in Asien. Da kannst du das Wort schwach nicht in den Mund nehmen. Also muss ich mich auch jetzt 3 Minuten, 4 Minuten später direkt wieder korrigieren, dass das die falsche Ausdrucksweise war, sondern es einfach beeindruckend ist. Sie ist auch die drittjüngste Spielerin. Man vergisst ja auch, dass sie einfach auch rein alterstechnisch eigentlich noch sehr, sehr jung ist, weil sie damals 2019 so früh als Teenagerin durchgebrochen ist. Die drittjüngste Spielerin mit 3 1000er-Titeln in einem Jahr, die das geschafft hat, nach Iga Swiatek und Karolina Wozniacki, die ebenfalls ja sehr früh erfolgreich waren. Und der Punkt dieses ständigen Verbessern Wollens, den finde ich am beeindruckendsten. Aber Wally, das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, um sich ständig im Personal zu verändern oder immer noch das nächste Rad zu finden, das man verbessern kann, braucht man natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten, um das zu tun, ne?
Ja, absolut. Aber wenn du Nummer 3 der Welt bist, absolutes Aushängeschild, oder der neuen Generation des amerikanischen Damentennis, medial so präsent bist, wenn du da nicht die finanziellen Möglichkeiten aufbauen konntest, dann weiß ich auch nicht, wer es schaffen sollte. Also wie gesagt, da sprechen wir natürlich dann auch über Sphären, die im absoluten Top-Bereich sind. Und deswegen hast du natürlich dann da in dem Fall auch alle Freiheiten, die du haben möchtest, um dein Team so aufzubauen, wie du es haben möchtest. Mhm.
Mir kommt sofort trotzdem aber auch im Sinn, dass sie zum Beispiel, es gab diese Geschichten, als sie rund um 2019 Wimbledon ihren ersten Lauf hatte, da war ich noch beim Tennismagazin, weiß ich noch genau, als ich mich dann näher mit ihr beschäftigt habe, kamen so Geschichten raus, dass sie schon mit 10 Jahren oder mit 11 Jahren einen eigenen Fitnesstrainer hatte und so weiter, also wo natürlich, bevor das ganz große Geld da war, die Eltern schon einen Maßstab gesetzt haben oder eine Form von Geld ausgegeben haben, die nicht normal ist. Das heißt, es hat schon ganz, ganz früh angefangen und sie hat es mutmaßlich halt auch schon sehr, sehr früh vorgelebt bekommen. Und trotzdem ist es halt super schwierig. Ja, im Vergleich mit den Profis, mit denen sie sich misst, die haben dieselben Voraussetzungen, aber da sind wir halt dann auch wieder beim Thema Ungleichheiten im Profi-Tennis und können einen sauberen Übergang gleich machen zu Vacherot. Ihr habt natürlich, also wenn ihr jede Woche besetzt mit Trainer und Physio und noch einem Biomechaniker, dann wird es schwer, ne? Überhaupt eine schwarze Null zu machen. Deswegen kam mir das auch sofort nochmal in den Sinn anzusprechen.
Ja, wobei ist es auch immer schwierig, ins Verhältnis zu setzen, wenn du sagst, sie hätte mit 10 einen eigenen Fitnesstrainer, heißt es, ich glaube nicht, dass er fest angestellt war bei der Familie. War es jemand, mit dem sie separat gemacht hat, während sie im Verband oder im Club privat trainiert hat? Also es ist wirklich schwierig, das dann auszudefinieren, was das dann wirklich heißt. Aber wenn man halt mit 15, 16 Jahren schon international so erfolgreich spielt, würde ich fast sogar sagen, dass man das mit 10 schon absehen konnte. Also ich glaube nicht, dass sie, also keine Garantie, aber man konnte sehen, dass dieses Kind viele Sachen besser macht als gleichaltrige Kinder, weil sonst bist du nicht 5, 6 Jahre später in der Weltspitze oder erweiterten Weltspitze. Und sie wird wahrscheinlich auch nicht noch 3 andere Sportarten zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Also der Fokus wird da halt schon relativ hoch auf dem Tennis gewesen sein. Deswegen haut mich jetzt so eine Aussage von einem eigenen Fitnesstrainer jetzt nicht um. Weißt du, was ich meine? Also einmal auf der finanziellen Seite und dann auch auf der perspektivischen Seite, dass es da halt schon sehr, sehr viel Sinn macht und sehr viele ambitionierte junge Tennisspieler und Tennisspielerinnen haben mit 10, 12, 14, 15 Jahren machen sie schon Sachen, die Gleichaltrige nicht unbedingt machen. Also im Sinne von, dass besonderer Effort seitens der Eltern oder sonst was reingegeben wird, um die Karriere zu fördern. Das ist jetzt nicht das komplett Ungewöhnliches.
Verstanden. Die Damen auf der WTA-Tour bleiben für den Rest der regulären Saison in Asien, anders als die Männer, bei denen ja auch nochmal das Masters in Bercy anstehen wird. Diese Woche geht es unter anderem weiter in Osaka mit auch dem gleichnamigen Postergirl Naomi Osaka am Start und in China in Ningbo ist ein weiteres Turnier. Dann gibt es noch in Guangzhou ein 250er und in Tokio ein 500er. Und dann noch 2 kleinere, 3 250er Turniere auf Hardcourt in China und Indien, bevor in der ersten Novemberwoche die WTA Finals in Saudi-Arabien ausgespielt werden, für die es noch 2 Plätze zu vergeben wird. Der Rest, die ersten 6 der Weltrangliste, ist bereits sicher qualifiziert. Wir kommen zu der Thematik dieses Podcast, der den Hauptteil heute ausmachen wird, den Sensationserfolg von Valentin Vacherot in Shanghai. Und Wally, ich erspare dir jetzt solche pathetischen Fragen wie, wann gewinnst du dein erstes Masters-Turnier oder was hast du gefühlt in diesem Moment als Challenger-Spieler? Und überlasse dir einfach mal ganz clean zunächst mal deine persönliche Einordnung dieses Erfolgs, losgelöst von allem, was man so medial gelesen hat, einfach mal deine Gedankengänge dazu.
Ja, also ich habe mich dann halt immer 2, 3, 4 Wochen zurückerinnert an Mallorca, wo er in der 2. Runde verloren hat. Habe ich ein bisschen was gesehen von dem Match und nur gedacht, boah, der hat echt Probleme auf der Vorhand. Wirklich ein Riesen Baustelle war das in der Woche, so auffällig wie bei kaum einem anderen Spieler der Unterschied zwischen Vorhand und Rückhand. Und ja, jetzt bin ich soweit und habe mir gedacht, was denkt sich eigentlich Robin Bertrand gerade, der ihn letzte Woche in der ersten Runde beim Challenger geschlagen hat, in Saint-Tropez in 3 Sätzen, Nummer 300 der Welt, Robin Bertrand. Und dann ist ja Herr Vacherot nach Shanghai geflogen, als Alternate einen Tag vorher reingekommen und ich war schon überrascht, dass er in der ersten Runde natürlich Bublik geschlagen hat. Dann denkt man sich, okay, Bublik, wer weiß, was da los war, was der für einen Tag hatte, ist jetzt auch nicht diese Saison mal ein bisschen ausgeklammert, nicht die Konstanz in Person, speziell vielleicht an Orten, wo er vielleicht nicht unbedingt Urlaub machen würde. Und dann geht das halt Runde für Runde weiter. Danach die Runde gibt Thomas Machatsch, gibt er auf, angeschlagen. Und ja, dann nimmt so ein bisschen die Geschichte und das Schicksal seinen Lauf. Und vor allen Dingen, ja, als Challenger-Spieler und jemanden, den man dann halt so auch von den Turnieren kennt, verfolgt man so einen Run natürlich nochmal ein bisschen mehr, weil man sich da so ein bisschen hineinfühlen kann. Und ja, selbst vor dem Halbfinale, als Rinderknecht und Vacherot in den jeweiligen Halbfinals waren, haben wir gesagt, okay, ja, die werden auch nicht Finale gegeneinander spielen, weil da wurde ja schon die Story aufgemacht, dass da zwei Cousins sehr weit im Turnier kommen, weil die einfach Djokovic und Medvedev schlagen mussten jeweils. Und ja, das ist einfach eine verrückte Geschichte, die natürlich zeigt, dass so viel möglich ist. Und wie du es halt im Intro schon versucht hast, so ein bisschen zu beschreiben, es gibt nicht nur dieses Schwarz- oder Weiß-Denken. Und wir sind ja jetzt auch gerade hier als Podcast so ein bisschen, um die ganze Mitte so ein bisschen zu durchleuchten und ein bisschen transparenter und ein bisschen erklärbarer und nachvollziehbarer zu machen. Was mir natürlich dann aufgefallen ist, wo die vermeintlichen Top-Favoriten, die hinter Alcaraz und Sinner kommen sollten, wo die so ein bisschen abgeblieben sind, weil das ist eigentlich die Chance, wenn Alcaraz nicht spielt, Sinner sich verletzt, dass Sascha gerade nicht in seiner besten Form ist und da nicht ganz so weit spielt, aber auch ein Tiafoe, Dimminauer, Medvedev, Rune, die sind einfach alle nicht zur Stelle. Und wir hatten es vor ein paar Folgen, wo wir gesagt haben, wer kommt denn eigentlich nach denen? Wer ist der nächste Grand Slam-Sieger? Und dann habe ich ein paar Namen aufgezählt und du hast gesagt, ja komm, geh mir weg bei aller Liebe. Ja, und überspitzt gesagt, die schaffen es gerade nicht, den Masters zu gewinnen. Und da sind wir noch weit weg von einem Grand Slam. Also die sind halt gerade nicht ready, um die erste Gelegenheit zu nutzen. Der Weg war eigentlich frei. Und dann stehen dann zwei, ja, nicht Franzosen, also ein Monegasse, ein Franzose im Finale und schreiben die Tennisgeschichte des Jahres. Und was das für Vacherot bedeutet, von Position 200 auf Position 40, 38, glaube ich, sogar nach der Woche, von der Planbarkeit, vom Preisgeld, vom komplett unterschiedlichen Turnierkalender alles heißt, das ist einfach eine ja, komplette Wandlung seines Tennisalltags. Und es ist einfach unglaublich schön, so eine Story irgendwie mitzuverfolgen und dass das möglich ist. Aber das haben wir auch schon öfters gesagt und jetzt hat das einfach auch gezeigt, jeder kann jeden schlagen, wenn die zwei Außerirdischen weg sind. Sagen wir es mal so. Ja, wie hast du es verfolgt?
Ich habe gerade gelernt, dass ich dir keine offenen Fragen mehr stellen kann, weil du dann wirklich saugeil schon alle Facetten versuchst abzudenken, weil das ist tatsächlich ein so facettenreiches Thema und je mehr man sich damit beschäftigt, eigentlich, desto mehr Themen und Fragen kommen neu dazu, als dass man eigentlich sie schließt. Ich fange mal, wir nehmen uns jetzt mal 15 Minuten, 10, 15 Minuten für das Thema und ich fange mal so an. Erinnerst du dich noch an letzte Folge? Manchmal sind wir ja schon nah dran, ohne es zu wissen. Ein Segment letzte Woche hatte ich angesprochen, ging darum, guck mal, in Asien haben es zwei Qualifikanten ins Finale von ATP-Turnieren geschafft und dann hast du es so ein bisschen entkräftet, wo du gesagt hast, auch so, ja, wir sind ja gerade jetzt auch zeitlich in diesem asiatischen Feld, wo die Felder bei den kleineren ATP-Turnieren auch logistisch so sind, dass da nicht jeder mal hinkommt oder andere Schwerpunkte setzt und das dann durchaus schon mal auch so vorkommen kann. Und das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, weil natürlich Shanghai nicht jeder gespielt hat und die Verhältnisse dort einfach auch brutal waren. Ja, wir haben das letzte Woche schon angesprochen, Thema Luftfeuchtigkeit, Thema Aufgaben, wir sind spät in der Saison, die Körper sind teilweise angeschlagen, die Luftfeuchtigkeit hat für weitere Aufgaben gesorgt. Zusätzlich kam hinzu, Wally, dass von all dem, was man da so hört, und wir haben es ja auch angesprochen, die Court Pace derartig langsam war, dass es sehr schwer war, Winner zu schlagen, dass die Ballwechsel sehr lange waren. Das sind so ein bisschen die Rahmenbedingungen gewesen, die diese Spieler vorgefunden haben. Und beide Franzosen, beziehungsweise der Monegasse und der Franzose, die beiden Cousins, sind sehr, sehr gut mit diesen Rahmenbedingungen umgegangen. Ja, aber das war die Thematik, die ich als erstmal ansprechen wollte. Dieses, guck mal, letzte Woche habe ich gesagt, guck mal, zwei Qualifikanten und jetzt beim Masters-Turnier so ein Lauf. Also ist es ja schon auch ein Ding, was gerade in diesem Zeitfenster passiert auf der Tour.
Ja, also vor allen Dingen, weil wir in der letzten Folge über den langsamen Belag gesprochen haben, ist es ja eigentlich verwunderlich, dass zwei gute Aufschläger so weit kommen, wenn man eigentlich sagen würde, okay, speziell auf schnelleren Belägen ist es so schwer, gute Aufschläger zu schlagen, weil der Aufschlag halt so eine Wirkung hat. Und du musst auf einem langsamen Belag extrem viele Bälle von der Grundlinie spielen, was große Spieler vermeintlich ein bisschen schlechter machen als normal gewachsene, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Jetzt sind natürlich beim Vacherot, also ich finde erstmal, der Rinderknecht spielt ein sensationelles Jahr. Der hat sich eigentlich in Top 50, also jetzt steht er 22, meine ich. Also er hat sich ganz klar mit konstant guten Ergebnissen und richtig guten Siegen viele Top-20-Spieler geschlagen, Zverev in Wimbledon geschlagen, ATP 250er-Finals gespielt. Also der hat sich wirklich konsequent da reingearbeitet und bei dem wundert es mich gar nicht so sehr. Also natürlich ist es eine Riesenüberraschung und es ist ein toller Erfolg für ihn, das Finale, aber es hat mich natürlich nicht in dem Ausmaß überrascht wie bei einem Qualifikanten, der noch auf der Alternate-Liste war, als er nach Shanghai geflogen ist.
Voll.
Und im Tennis liegt so viel nah beieinander und wie viele Sachen jetzt bei Vacherot passieren mussten, dass eine Traumwoche zusammenkommt. Er gewinnt dreimal nach verlorenem ersten Satz den zweiten Satz im Tiebreak. Das ist für ihn eigentlich der entscheidende Tiebreak. Könnte man auch sagen, wie ein 7-6 im dritten Satz, weil wenn er den Tiebreak verliert, ist er raus. In zwei Partien ist er Satz- und Breakball hinten. In einer Partie gibt jemand auf gegen ihn, den er auf dem Papier eigentlich nicht schlägt. Djokovic, mache ich auch mal ein kleines Fragezeichen an das Halbfinale dran, war sicher körperlich auch schon mal in einer besseren Verfassung.
Das kann man sogar konkreter ausformulieren, also Oberschenkel- und Rückenprobleme. Und ich habe das Spiel zu 70% live gesehen, war auf jeden Fall gehandicapt. Ob da jetzt ein bisschen noch, also da war jetzt kein Show dabei, wie man das vielleicht mal schon von Grand Slams gesehen hat, um das Momentum zu drehen. Er hat das Momentum sogar damit fast gedreht, aber also komplett fit war er nicht, aber in den Rahmenbedingungen Novak Djokovic als Star in einem Halbfinale vom Masters zu schlagen, ist trotzdem, das muss man ihm geben, ja. Aber das nur kurz als Zwischenton.
Total. Also es war auch null, um die Leistung runter zu ranken, sondern einfach nur nochmal, um
bewusst
zu machen, wie viele Sachen, auch angefangen damit, dass er überhaupt reinkommt, dass jemand absagt, die gar nicht in seinem Wirkkreis waren, also die er nicht beeinflussen konnte. Und natürlich Novak Djokovic in Shanghai, wo Djokovic das erste Mal gefühlt in seiner Karriere ein Heimspiel hat, weil er da so unterstützt wurde, was er, glaube ich, auch genossen hat, den da zu schlagen, sensationell. Also selbst mit einem gebrochenen Arm musste Djokovic da erstmal schlagen, wenn du aus der Quali kommst und das dritte Mal in deinem Leben auf so einem Center Court spielst. Und dann im Finale, in der besonderen Situation, dann auch noch von Satzrückstand zurückzukommen und wie er dann in der Pressekonferenz im Anschluss gesagt hat, den besten Satz des Turniers zu spielen, mit 17 Winnern, 2 Unforced Errors, ich glaube 16 von 18 gewonnene Punkte bei eigenem Aufschlag, mit einem Vorhand, Passing Shot, Longline, seinen Masters-Titel einzufahren. Ja, sensationell, unfassbare Story, super sympathisches Auftreten. Man hatte zwar nach dem Viertelfinale schon das Gefühl, dass er nach jedem Sieg irgendwie für sich 7 Meilensteine erreicht und erstmal eine Stunde braucht, um emotional damit klarzukommen. Weil jeder Sieg auf der Bühne ist ja größer als ein 250er Titel und da hat er noch nie Halbfinale beim 250er gespielt. Trotzdem finde ich, dass er ein höheres Level hat als Nummer 200. Er hat sich im letzten Jahr in Paris qualifiziert, hat im letzten Jahr 3 Challenger schon gewonnen, stand Ende des Jahres 130, obwohl er 4-5 Monate verletzt war. Hat die Punkte jetzt in diesem Jahr am Anfang, sag mal ähnlich wie ich, nicht verteidigen können und ist deswegen in der Rangliste nochmal weiter abgefallen. Also grundsätzlich war es schon ein Kandidat, finde ich, der auf dem Weg in die Top 100 war. Wie gesagt, um da jetzt nochmal den Bogen zu schlagen, trotzdem habe ich eigentlich ihn auch als Außenseiter gesehen, gegen Kriegsburg, gegen Rune natürlich und in den Partien, die danach kamen.
Und jetzt sind wir natürlich schon direkt bei der Einordnung dabei. Eine kleine Korrektur. Arthur Rinderknecht ist die 28, jetzt nicht die 23 oder 24, was du gesagt hast.
Ich dachte 22, okay. Nee,
er ist 28 in der im Ranking, also wäre Stand jetzt tatsächlich sogar gesetzt bei Grand Slams. Aber du hast mit der Einordnung dieses Erfolgs jetzt begonnen und wir geben euch jetzt einfach mal ein paar Zahlen und Fakten an die Hand und auch noch ein bisschen die Herkunft, um einzuordnen, was das eigentlich bedeutet und ob man dann eher bei der, ja, bei den Medien ist, die das total als Sensation bezeichnet oder ob es dann doch eine Graustufe unten drunter ist, ja. Also einfach mal ein paar Zahlen und Fakten zusammengefasst. Also zunächst mal war Vacheron 9 Plätze raus aus der Qualifikation, als er angereist ist. Ja, das Gefühl kennst du ja auch sehr gut bei Turnieren aus der letzten Zeit, dass du gewisse Risiken eingehst, um überhaupt teilzunehmen. Ja, so ging es erstmal los. Er hat in der Quali gegen 2 Spieler gespielt. Nishesh Bassa war ready und Liam Traxel, gegen die er durchaus hätte auch rausfliegen können, also keine kleinen Siege, ja. Er hat seit Wimbledon ein Halbfinale, 2 Viertelfinals, 2 Achtelfinals und einmal erste Runde auf Challenger gespielt. Du hast es angesprochen, in Manacor ist er in der zweiten Runde, also deutlich vor dir ausgeschieden, ja. Er hat bisher ein Einzel auf der ATP-Tour im Hauptfeld gewonnen. Du hast letztes Jahr die erfolgreiche Quali in Paris angesprochen. Dieses Jahr hat er eine Wildcard bekommen in seiner Heimat in Monte Carlo und hat da Jan-Lennard Struff geschlagen, der ja nicht mit vollem Selbstbewusstsein da eine Niederlagenserie gerade zu bewältigen hatte und hat 2025 als größten Erfolg ein Challenger-Finale zu Buche stehen gehabt. 2022 hat er in der zweiten Bundesliga für den TV Reutlingen gespielt, ne? Also parallel auch zu dir, du könntest natürlich auch Bundesliga spielen, du spielst auch gerade zweite Liga.
Ja, was ich jetzt wir sind ja aufgestiegen.
Stimmt, habt ihr euch eigentlich schon entschieden?
Ja, genau, das meinte ich damit. Also ja, wir werden nächstes Jahr erste Liga spielen.
Wie lange weißt du das schon?
Offiziell. Ja, ich habe gerade die Nachricht bekommen.
Cool.
Ja, vielleicht schon ein bisschen länger, aber es ist auch schon eigentlich kommuniziert nach außen, also es ist nichts Inoffizielles mehr.
Ja, stark. Auch richtig gut platziert von uns, nicht als eigenes Thema, sondern gerade bei Vacheron. Dann herzlichen Glückwunsch, cool, nächstes Jahr wieder erste Liga.
Geil. Dankeschön.
Was ich am beeindruckendsten finde, ist tatsächlich der Fakt, dass er der Spieler ist mit dem schlechtesten Ranking in der Geschichte der Open Era. Oder seit es diese Masters-Kategorie gibt, nämlich, du hast vorhin gesagt, Nummer 204, der so ein Masters-Turnier gewonnen hat. Am nächsten dran waren Borna Coric, Nummer 152 damals, Cincinnati 22, der natürlich schon höher stand nach seiner Schulterverletzung, so niedrig gerankt war. Die Nummer 143 in Hamburg 1993 war Roberto Carretero und die Nummer 95 war Michael Penfors in Montreal, ebenfalls 93 und Alexei Popperin letztes Jahr als Nummer 62 in Montreal. Ja, also die Spieler aus der heutigen Zeit erklärbar, die schon ein höheres Ranking hatten und dann mit niedrigem Ranking so ein Husarenritt hingelegt haben, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Thema Karrierepreisgeld hattest du auch angedeutet. Ja, sein erster Turniersieg hat 1,12 Millionen Dollar brutto verdient und bisher in seiner kompletten Profikarriere mit Mitte, Ende 20 594.000
Warum Dollar. Sagst du eigentlich brutto bei einem Monegassen?
Geil, ja. Okay. Was ist der Steuersatz da?
Das läuft direkt
minus, durch. Also, minus 4% kriegst du noch drauf.
Ja, ich glaube, du musst 5% davon ins Casino investieren. Nee, aber ich glaube 0%. Bin mir auch nicht sicher.
Okay, ich bin gar kein Experte auf dem Gebiet, deswegen halte ich mich...
Ja, das kommt noch, wenn wir ein bisschen wachsen mit dem Podcast, dann kommen diese Themen.
Dann streamen wir nur noch aus dem Herzen des Profitenners.
Ach so, okay.
Stark. Genau, das waren so ein bisschen ein paar Zahlen. Und die mediale Berichterstattung hat sich ja sehr fokussiert auf das Familienbusiness, dass die... Cousins sind, ersten Grades tatsächlich und dass die Tante in der WhatsApp-Gruppe drin ist und so weiter, das habt ihr sicherlich als Tennis-Freaks auch schon gelesen. Was ich ganz interessant fand, ist die Herkunft beider Spieler und das ist auch wichtig zu einordnen, weil ich finde schon, auch als Journalist sage ich dir ganz ehrlich, dass manches Medium schon so ein bisschen jetzt das überdreht hat und als Märchen hingestellt hat und da ziemlich auf den Putz gehauen hat und das so ein bisschen... Und da sind wir bei den Grauzonen, die wir ja hier benennen wollen, so ein bisschen dargestellt hat, als wäre es die größte Sensation in der Sporthistorie. Ja, ich habe zum Beispiel auch einen Insta-Reel gesehen von einem Influencer, von einem Sport-Influencer, der gesagt hat, was ist die größere Überraschung? Leicester 2016 die Premier League gewonnen oder Vacheron dieses Masters-Turnier in Shanghai? Also, es ist eine Sensation. Es ist auch, wie ihr jetzt gerade erfahren habt, von der Ranking-Position die größte Überraschung auf dem Niveau. Aber mir gefällt es nicht so ganz. Und es, glaube ich, hat auch ein bisschen was mit unserer Zusammenarbeit zu tun, wenn man das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, wie ja die Nummer 204 der Welt kann nicht alle Grundschläge, weißt du? Das nervt mich tatsächlich ein bisschen.
Ja, das stimmt. Aber ich habe ja auch versucht, so ein bisschen darzulegen, wie gering die Wahrscheinlichkeit war, dass wirklich jemand, der so niedrig gerankt ist, das Turnier gewinnt. Also ich weiß gar nicht, was wahrscheinlicher ist oder was, ich möchte es auch gar nicht vergleichen mit Leicester, aber Premier League hat 20 Teams und da waren 150 Spieler, roundabout, zwischen 140 und 150. Das heißt, von der Wahrscheinlichkeit her war es deutlich unwahrscheinlicher, dass Vacheron das Turnier gewinnt, weil er hat auch in jeder Partie, sage ich mal, 50% Wahrscheinlichkeit, dass er im K.O.-System rausfällt. Genau, aber ich würde das gar nicht so sehr negativ auf die spielerische Qualität werten, weil sich natürlich die Medien sehr auf die Ranglistenposition fixieren und da ist es natürlich die größte Überraschung, wie du es jetzt auch gerade rausgearbeitet hast, mit den, die danach kommen, von der Weltranglistenposition her. Aber ja, auf der anderen Seite habe ich auch versucht, den Spieler ein bisschen mehr dahin einzuordnen, dass er halt von der Qualität her schon auch, glaube ich, mehr Potenzial hat als Nummer 204 und schon eher Richtung Top 100 ging. Aber ja, ich bin gespannt, wie jemand, der jetzt quasi mit einer, ich will nicht sagen Wildcard, aber der jetzt Nummer 40 der Welt ist und bei jedem Masters und jedem Grand Slam Turnier einfach dicke im Hauptfeld ist.
Und das für 12 Monate, ne? Also die 1000 Punkte verliert er erst wieder in 12 Monaten.
Genau, also ich glaube, ich weiß nicht, mit 1000 Punkten bist du wahrscheinlich 80 oder sowas, kann ich mir vorstellen.
Ja, auf jeden Fall Top 100, ja.
Ja, ja, auf jeden Fall Top 100, das ist klar.
Die Frage, also Slams sind sicher bis US Open.
Genau, aber wie der es dann schafft, auf dem Niveau ja quasi seine Punkte dann auch zu verteidigen oder auch dann einfach im nächsten Jahr zu machen erstmal. Genau, wird spannend sein, weil er sich jetzt nicht klassisch hochgespielt hat wie andere, weil keiner...
Ja.
Schafft es mit einer Woche, mit einem Turnier, quasi äquivalent 5 bis 7 Turniersiege auszugleichen. Ja,
brutal. Er hat sogar 1020 gemacht, ne? Noch mit der Quali.
Genau, ja.
Mit 1000 Punkten stehst du momentan in bester Gesellschaft zwischen Benjamin Bonzi und Marcus Chiron zwischen Position 53 und 54.
Boah, sogar noch höher. Ja, mhm. Wahnsinn.
Ja. Und genau aus dem Grund, weil er jetzt eben mindestens für ein Jahr Stammgast sein wird auf den Turnieren, die ihr auch verfolgt, noch ein bisschen was zu seiner Vita, dass ihr ihn einfach ein bisschen besser kennt. So ein bisschen ähnlich wie Yannick Sinner ist er auch als Jugendlicher Ski gefahren, trotz dessen, dass er nicht in Südtirol, sondern in Monte Carlo aufgewachsen ist und hat sich dann erst mit 16 komplett für Tennis fokussiert. Sowohl er als auch Rinderknecht sind vom französischen Verband als zu einem Zeitpunkt in ihrer Jugendkarriere als nicht förderwürdig erachtet worden und haben den Weg in die USA ans College gewählt. Beide zusammen. Da hat es natürlich geholfen, dass die familiär verbunden sind. An der Texas A&M University haben sie studiert und dort Tennis gespielt. Er hat jetzt auch in der Woche gesagt, dort habe ich gelernt, mich wie ein Profi zu verhalten, unter anderem. Er war von 2017 bis 2021 in Texas eingeschrieben und hat erst vor 4 Jahren überhaupt angefangen, Weltranglistenpunkte zu sammeln, nachdem er aus den USA zurückkam. Trainiert wird er von seinem Halbbruder Benjamin Balleré, der übrigens gesagt hat, der wurde dann auch interviewt nach den Riesenerfolgen. Und da sind wir jetzt, können wir den Bogen spannen, um das Thema zu schließen, was du eingangs erwähnt hast, dass du in Manacor gesagt hast, boah, der hat aber Probleme mit seiner Vorhand. Sein Trainer hat jetzt unter anderem gesagt, dass seiner Meinung nach eine Problematik auf der Challenger Tour war, dass er nicht so sehr für seine Schläge investiert hat, also nicht offensiv genug gespielt hat und nur reingespielt hat und jetzt auf dem Masters oder generell auf dem ATP-Niveau einfach gezwungen wurde, für seine Schläge zu gehen, also zu riskieren und dann gemerkt hat, dass es funktioniert. Und vor allem von Expertinnen diese Woche seine Vorhand extrem gelobt wurde als ein Schlag, mit dem er auf diesen langsamen Belag zu Winnern kommt.
Ja, also hätte ich jetzt auch gesagt, Vorhand ist halt relativ großer Schwung. Taktisch würde ich ihn halt versuchen, schnell in der Vorhand anzuspielen. Das ist natürlich auf einem langsamen Belag schwieriger. Und ist halt interessant, dass er quasi sein Level hebt, indem er dazu gezwungen wurde, Sachen anders zu machen. Und bestärkt einen oder spricht einfach dafür, dass wenn man sich spielerisch weiterentwickeln möchte, man möglichst versuchen sollte, das Turnierlevel nach Möglichkeit anzupassen. Also wenn du jetzt immer auf den niedrigeren Kategorien bist und versuchst, dort deine Entwicklung zu machen, wird sich wahrscheinlich dein Spiel auch nicht wirklich dahin anpassen, wo du irgendwann mal hin möchtest. Das heißt nicht, dass wenn du jetzt als Kreisligaspieler in die Bundesliga gehst, da dann die Bälle dreimal so schnell kommen, dass du dich dann anpasst und sagst, ja, ist eh viel besser, weil ich bekomme hier mehr Tempo. Das ist natürlich total überspitzt formuliert, aber trotzdem interessant, dass dass das mit der Klarheit dann in der Woche so aufgegangen ist, ja, dass er wahrscheinlich schon einen riesen Entwicklungsschritt gemacht hat und er wird im nächsten Jahr auch nicht rausnehmen können und wieder anfangen können, die Bälle reinzuspielen, sondern er muss bei seinem Spiel bleiben, so wie er es diese Woche gemacht hat. Und ich bin sehr gespannt, wie er das dann umsetzen wird.
Ich hoffe, ihr konntet mit der Thematik ein bisschen was anfangen und könnt genau diese Grautöne so ein bisschen für euch mitnehmen als Ergänzung zu der medialen Berichterstattung, die es jetzt die Tage um diesen Glückspilz, aber erarbeiteten Glückspilz gegeben hat. Und dann kommen wir zur letzten Thematik des heutigen Tages, die 3 Themen miteinander verbindet, nämlich Alexander Zverev, seine körperlichen Probleme, den anstrengenden Turnierkalender und das Six Kings Slam Sportwashing Event in Saudi-Arabien, das jetzt am Mittwoch beginnt, über das wir dann gleich im Patreon-Teil noch 10 Minuten reden werden. Wally.
Ich bin noch da.
Ja, man könnte, ich habe gerade überlegt, wie ich das angehe, oder wie drastisch ich das formuliere. aber wir haben ja letzte Woche angesprochen, dass fast jeder der Teilnehmer in Saudi-Arabien körperliche Probleme hatte, richtig akut oder vielleicht auch ein bisschen weniger akut, schon mit Blick auf die eigene Turniergestaltung inoffiziell formuliert. Aber bei Alexander Zverev muss man nach all dem, was die Faktenlage so hergibt, davon ausgehen, dass die körperlichen Probleme eher dauerhafter und akuter sind, als nur mal so in den Raum geworfen, um ein Turnier zu überspringen, wofür er ja einfach nicht bekannt ist, weil er ja viel spielt und auch immer spielt und sagt, er hat seit Monaten Rückenprobleme. Und jetzt kam auch noch die C-Problematik dazu. Und jetzt sitzt er in Saudi-Arabien und trainiert mit Yannick Sinner. Und das Turnier geht in 2 Tagen los. Und unter anderem Boris Becker in seinem Podcast hat ihn dafür kritisiert, nach dem Misserfolg aus seiner Sicht mit dem Drittrunden aus in Shanghai. Hat Sascha ja selbst gesagt, Zitat, mein Jahr war schrecklich, ich spiele einfach rundum schreckliches Tennis. Seit längerem klagt er über Rückenbeschwerden. Zuletzt kam auch noch eine Zehenblessur dazu, also das hat er selbst gesagt. Es ist echt ein Kampf. Und ich saß auch bei mindestens 4, 5 Pressekonferenzen in meinem Leben von Alexander Zverev persönlich im Raum, wo er nicht jetzt in den letzten 2 Monaten, aber in der Vergangenheit, den zu langen Tenniskalender kritisiert hat. Jetzt könnte man ihn rauspicken, aber ich könnte genauso die 5 anderen Spieler rauspicken, die das auch alle schon gesagt haben, die dann trotzdem für einen großen Millionenbetrag in sich keine Pause nehmen, sondern da jetzt spielen, obwohl sie körperliche Probleme haben. Und man muss bedenken, Sascha hat Turniersieg in Bercy und Halbfinale bei den ATP-Finals zu verteidigen, auch in Richtung der Setzung für die Australian Open. Darüber habe ich nämlich nochmal nachgedacht. Ich habe ja letzte Woche gesagt, warum skippt er nicht einfach die Saison, kuriert sich aus und geht mit voller Energie und keinen Rückenschmerzen topfit nach Australien, weil das natürlich dazu führen könnte, dass er dann nur an 5, 6, 7, 8 gesetzt ist, wenn die Punkte rausfallen. Und er dann schon dementsprechend früher auf einen der beiden Top-Jungs trifft. Das sind meine Gedanken dazu. Vielleicht kannst du mal aus Spielersicht kurz dazu sagen, ob wir Journalisten alle so hypocritic sind und sagen, ja gut, für 1,8 oder 2,5 Millionen fährst du da halt hin.
Ja, die Frage ist halt damit beantwortet, dass alle da sind. So einfach kann man es machen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das ATP-Lazarett dorthin gerade verlegt wurde.
Stark. Und ich wollte es nicht so drastisch ausdrücken, jetzt hast du es gemacht, geil.
Ja, ich meine, das ist eine Krankenstation.
ja,
boah. Die werden da das Allernötigste auf dem Platz stehen. Denke ich, das Dreifache an Behandlung und Physio haben, wie sie da trainieren. Schauen, dass sie da möglichst unbeschadet rauskommen. Wahrscheinlich mit, ja, ich habe es letzte Folge schon gesagt, mit 70% da spielen. Sinner sah katastrophal aus, als er aufgegeben hat. Das sah ganz schlimm aus, wie er da über den Platz gehumpelt und gelaufen ist. Ja, deswegen wird man halt sehen, wie dann das spielerische Niveau dieser Matches sein wird, wer sich da dann am Ende halt durchsetzt. Aber das finanzielle Argument ist halt so stark. Ich meine, man kennt dann auch die Klauseln in den Verträgen nicht, wenn man dann kurzfristig absagt. Aber natürlich geht es dann am Ende ums Geld. Und wie gesagt, dass alle da sind, spricht dann irgendwo für sich und gibt die Antwort dafür.
Mhm. Jeder der 6 geladenen Topstars erhält eine Antrittsgage von 1,5 Millionen US-Dollar. Der Turniersieg ist mit 4,5 Millionen Dollar notiert. Wir reden gleich im Patreon-Teil ein bisschen darüber, was Sportwashing eigentlich bedeutet und ob das wirklich jetzt ist. Aber ich sag's hier auch nochmal, auch im freien Teil, die Sportwashing und die PR-Lotterie läuft natürlich, ne? Also die Social-Media-Accounts aus Saudi-Arabien laufen heute mit einem schönen Reel von Yannick Sinner und Alexander Zverev zusammen auf dem Court und eine bessere Sportwashing-Werbung, eine positivere Werbung für das Land Saudi-Arabien und für die Königsfamilie gibt es natürlich nicht. Wir kommen noch ganz kurz zu der Kritik, die Boris Becker geäußert hat, aber auch der Freund dieses Podcasts, Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann, hat für seine Verhältnisse doch schon auch auf Nachfrage der Agentur deutliche Worte gewählt. Ich fange mal mit Kohlmann an, der gesagt hat, solche Sachen sind natürlich unglaublich lukrativ, aber wenn man eh schon über einen vollen Kalender klagt oder wenn man auch körperliche Probleme hat, dann muss man sich auch immer selber die Frage stellen, macht das jetzt Sinn oder macht es eher Sinn, mal eine Pause einzulegen, hat er der DPA, der Deutschen Presseagentur, gesagt. Am Ende des Tages ist jeder Spieler für sich selbst verantwortlich und kann ja auch mal Entscheidungen treffen, nicht zu spielen. Sprich, Yannick Sinner, der ab und zu mal ein Turnier auslässt, Carlos Alcaraz, der das jetzt bewusst gemacht hat, um da seine eigenen Pausen zu setzen, weil die sind natürlich, die Spieler dieser Kategorie sind nicht angewiesen auf diesen Bonus, den es am Jahresende gibt beim Masters oder für Spieler in den Ranking-Positionen, weil die natürlich lukrative Werbeverträge haben, aber auch Alexander Zverev ist nicht auf diesen Bonus eigentlich angewiesen und dass er mal so ein Masters-Turnier skippt, ist, ich kann mich gar nicht erinnern, dass das mal freiwillig oder dass ich mal gehört habe, weil man hört ja dann schon doch auch als Journalist, Yannick, mach dir keine Sorgen, der hat jetzt zwar gesagt, er hat Knöchelprobleme, aber er will nur mal eine Woche durchatmen. Das hört man ja schon von Spielern. Das habe ich über Alexander Zverev noch nie gehört. Tatsächlich. Also wirklich noch nie. Ja. Und Boris Becker hat in seinem Podcast gesagt, ganz ehrlich, Weltspitze sieht anders aus. Ich dachte wirklich, er klopft an die Tür von Sinner und Alcaraz. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass das Jahr jetzt sang- und klanglos ausläuft. Das wäre schlecht. Ich hoffe, er reißt sich jetzt nochmal am Riemen. Er findet die Lösung für seine Probleme. Für Becker sei er momentan ein Sorgenkind. Ich habe echt ein bisschen Kopfweh, wenn ich an Sascha Zverev denke. Und er hat ihm genau diese Pause eigentlich geraten und hat als Beispiel auch genannt, dass Sinner und Alcaraz das eben genauso gut machen und hat auch kritisiert, warum er in Saudi-Arabien spielt. Und manchmal ist ja auch alles ein bisschen eine Sache der Perspektive. Und manche Sachen hat man auch vergessen. Boris Becker war einer der ersten Profispieler, der Anfang der 90er auch in die Wüste ist, als dort die ATP-Turniere in Doha angefangen haben, als da noch gar nichts stand, als Dubai noch keine schöne Stadt war, um für große Antrittsprämien dort auch mitzuhelfen. Da positive Schlagzeilen zu schreiben. Also daran erinnert er sich aber wahrscheinlich nicht. Ich erinnere mich auch nicht mehr, was ich im Kindergarten gemacht habe. Genau, aber das mal ein bisschen zusammengefasst. Aber bei dem Punkt, dass ich mir Sorgen mache, bin ich mittlerweile tatsächlich auch und bin so hin und her gerissen zwischen dem, was ich letzte Woche gesagt habe, er sollte vielleicht lieber Pause machen, und den Gedanken, den man dann vielleicht als Profispieler hat, ja, aber dann verliere ich mein Ranking. Aber wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, ich bin selbstbewusst, dass er seine Punkte in Paris-Bercy verteidigt, das kann ich auch nicht mit gutem Gewissen sagen.
Ja, das bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Ja, es gibt für die ganzen Sachen ein Für und Wider. Boris hat es in seiner deutlichen Art auf jeden Fall zur Aussprache gebracht, was er davon hält. Es ist schwierig, die Entscheidung jetzt aufgrund der Setzung in Australien zu treffen. Aber ja, es ist keine optimale Vorbereitung für die anstehenden Turniere, wo er, wie du schon gesagt hast, viel zu verteidigen hat. Aber manchmal kann es auch helfen, mal ein bisschen wie andere Spieler Liga zu spielen, ein bisschen aus dem Turnieralltag rauszukommen, mal ein, zwei Matches zu spielen, wo es nicht um Weltranglistenpunkte geht. Und da vielleicht ja einen neuen Rhythmus aufzubauen, aber es hängt auch viel einfach von der körperlichen Verfassung ab, die er jetzt in den nächsten Wochen an den Tag legen kann.
Die letzte Frage, die ich von dir wissen will, ist, was denken eigentlich Challenger-Spieler oder was denkst du als Challenger-Spieler über den Tenniskalender? Weil ich empfinde diese ganze Diskussion als Scheindiskussion und eigentlich nicht relevant, dass so viele Spieler jetzt in den letzten Jahren immer wieder kritisieren, der Kalender ist zu lang, ich kann meine Vorbereitung nicht richtig machen und so weiter. Aber dann halt jetzt diese Events gespielt werden oder im Dezember Show-Events gespielt werden und so weiter von Top 50, von Top 30, von Top 20 Spielern. Und auch Becker hat jetzt gesagt, ja, dann plant halt einfach eure Saison und macht's halt clever und spielt nicht 11 Monate durch, sondern setzt eure Schwerpunkte Keiner ist gezwungen, 11 Monate zu spielen, weil ja auch allen voran Alexander Zverev hat ja gesagt, ja, es gibt ja diese Regel, dass man die Masters spielen muss, und dann kriegst du den Bonus nicht und so weiter. Aber du wirst ja nicht gesperrt, wenn du eine Knöchelverletzung vortäuschst und sagst, ich spiele erst wieder das nächste Turnier.
Ja, also im Endeffekt, du hast immer die freie Wahl. Du kannst auch einfach früher aufhören zu spielen, aber ich habe das Gefühl, Tennisspieler wollen halt lieber weniger Optionen haben, damit sie überhaupt nicht die Möglichkeit haben, alles mitzunehmen. Also wenn halt einfach die ATP sagt, okay, 1.11. bis 31.12., es gibt keine Turniere, keine Future, keine Challenger, ist auch überhaupt nicht erlaubt, irgendwelche Show-Events und Preisgeldturniere zu spielen, was ja auf den unterschiedlichen Ebenen eigentlich das Gleiche ist und im gleichen Atemzug genannt werden kann, habe ich das Gefühl, dass manche Spieler da irgendwie froh drüber wären, dass ihnen diese Entscheidung abgenommen wird. Auf der anderen Seite kannst du sie auch einfach selber für dich treffen. Ja, aber dir entgehen dann halt Einnahmen. Und wenn du Masters-Turniere nicht spielst, geht es am Ende, wie du schon sagst, nicht um eine Strafe, sondern auch um entgangenes Geld, weil dir was vom Bonus dann abgezogen wird und du prozentual weniger bekommst. Und am Ende steht es jedem Spieler frei, seine Saison so zu planen, wie er es möchte. Und es geht einfach nur um die Kunst, auch mal Nein sagen zu können. Und das ist natürlich leichter, wenn du gar nicht die Option hast, irgendwo zusagen zu können. Deswegen, ja, kann ich es auch nicht ganz nachvollziehen. Genau.
Wir beenden diesen Podcast mit der letzten HörerInnen-Frage des heutigen Tages. Ich habe es ein bisschen verpasst, liebe Janine, deine Frage passend thematisch im Podcast zu stellen. Janine unterstützt uns seit mehreren Monaten, ist eine ganz, ganz tennisbegeisterte Person, die auch mit ihrem, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, Lebensgefährten, beide spielen Tennis, beide sind an den Wochenenden immer in den Clubs. Sie hat uns geschrieben, an uns beide adressiert, habt ihr auch das Gefühl, dass das Herrentennis gerade so unbeständig ist, wie seit Jahren nicht mehr? Bei den großen Turnieren stehen zwar oft Sinner und Alcaraz im Fokus, aber gleichzeitig gewinnen plötzlich Spieler wie in Shanghai, wo ein Qualifikant den Titel holt, weil viele Favoriten früh rausfliegen. Ist das einfach Zufall oder verändert sich das gesamte Kräfteverhältnis im Männertennis gerade wirklich? Liebe Janine, ich glaube, wir haben viele Elemente deiner Frage unbewusst in diesen Grautönen beantwortet. Aber vielleicht um trotzdem nochmal 2 Takte zu dem Kräfteverhältnis zu sagen. Bei den allerwichtigsten Turnieren, bei den Grand Slam Turnieren, gibt es ja diese totale Dominanz. Und bei den Masters Turnieren gab es, da haben wir ja auch immer öfter schon drüber geredet, früher ja diese komplette Dominanz der Großen, der Top 3, der Top 4, der Top 5. Und jetzt immer mal wieder Überraschungssiege. Und das hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit dieser Planung und langen Saison und so weiter zu tun. Ist das Zufall oder verändert sich das gesamte Kräfteverhältnis im Männertennis gerade wirklich, Wally?
Ja, wie du schon gesagt hast, wir hatten sehr, sehr viel in der Folge tatsächlich zu der Frage schon abgehandelt. Und jetzt aufgrund dieses Turniers jetzt, wo speziell halt die 1 und 2 Gesetzten mal ein bisschen außen vor gelassen werden müssen, da jetzt so ein grundsätzliches Urteil zu fällen, das ist mir ein Tick zu viel. Dafür müssten wir noch mehr Sieger sehen, die außerhalb der ersten 20 sind, dass man wirklich sagen kann, okay, es wird jetzt so ein bisschen zum Wilden Westen und da kann jeder durchschießen, weil die Spieler, die jetzt auch im Halbfinale dann verloren haben und viele Viertel- und Achtelfinalisten, das waren ja wirklich gestandene Namen und die haben es jetzt einfach nicht geschafft, sich in dem Turnier speziell durchzusetzen. Deswegen bleibt es abzuwarten. Ich wollte sagen, ich bin gespannt, aber wenn Sinner und Alcaraz zurückkommen, dann werden die halt alles wegschroten, was im Tableau auf die läuft und die werden dann halt wieder das Finale spielen, weil ja auch alle Belege jetzt speziell für die gemacht wurden und der Rest teilt sich dann so ein bisschen das Mittelfeld auf, aber dass es wirklich viele Überraschungssieger und Überraschungshalbfinalisten aus ganz ungewöhnlichen Ranking-Positionen gibt, da fehlt mir noch so ein bisschen die Beständigkeit solcher Ergebnisse.
Super. Janine, vielen Dank für deine Frage. Vielen Dank an alle Patreons, denn seit letzter Folge wieder auch neue dazugekommen. Wir werden langsam größer. Viel Spaß gleich auch mit dem Extra-Teil, wenn ihr ihn direkt hören wollt oder euch noch ein bisschen aufteilen wollt, auf patreon.com/advantagepodcast, wo ihr uns unterstützen könnt, finanziell und gleichzeitig aber auch inhaltlich was zurückbekommt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, uns über PayPal einfach so zu unterstützen finanziell, und das machen auch immer mehr Leute. Das PayPal-Konto ist bei uns, weil auch immer Fragen kommen, über Instagram in den Shownotes das Podcast verlinkt. Shownotes ist sozusagen die Beschreibung des Podcasts unter der Überschrift, zum Beispiel bei Spotify. Und Grüße gehen raus an André Dragicevic, ein ganz, ganz toller Amateur-Tischtennisspieler, den ich von früher noch kenne, aus dem Frankfurter Raum, dort sehr, sehr beliebt, der uns eine kleine Spende dagelassen hat. Vielen Dank. Und falls ihr das auch tun möchtet, weil euch dieser Podcast gut tut, freuen wir uns beide sehr. Und das letzte Wort in diesem Podcast hat wie immer der wunderbare Daniel Wollemasur.
Danke, Yannick. Danke an alle fürs Zuhören. An die Patreons auch vielen Dank für die Unterstützung. Wir freuen uns sehr, euch dann auch gleich im Extra-Teil zu hören. Ansonsten sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Ciao, ciao.